Hallo, ich bin der Hannes und ich darf heute in der Oststeiermark im Naturpark Böllauer Tal einen Podcast aufnehmen. Nämlich, ich bin bei der Julia Fandler. Sie feiert gerade 100 Jahre Firmenjubiläum und darum haben wir gesagt, das schauen wir uns an. Es geht heute um Öle, nämlich für alle, die was Öle lieben oder noch werden wollen, also Ölliebhaber. Da sind wir heute im Paradies. Wir lernen viel über das Leinöl. Wir hören, ob das das Gleiche ist, wenn man allein Dotteröl zu sich nimmt. Oder zum Beispiel auch ganz was Besonderes, das Chiaöl. Also ganz, ganz viel rund um das Thema Öle und vor allem auch über eine Frau, die was sehr früh gestartet ist als Unternehmerin und sie lässt sehr viel von sich hören. Gleich geht's los nach dem Intro.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Julia, großes Danke, dass ich bei dir heute da sein darf. Danke für die Einladung, dass ich direkt in deiner Ölmühle sein darf. Und ich habe es sicher schon gemerkt, ich sitze nicht im Podcaststudio in Wien, sondern im Naturpark Böllauer Tal. Also in der Nähe von Böllau, eine wunderschöne Gegend, wenn man da herfährt, echt dieses Almenland, alles, was man da so quasi erlebt, gewaltig einfach. Also danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass ihr euch auf dem Weg zu uns gemacht habt.
Es feiert ja heuer 100 Jahre Ölmühle. Das ist ja wirklich ein Jubiläum. Deswegen haben wir mir gesagt, wir kämen mit dem Podcast Wer nichts weiß, muss alles essen. Und ich bin ja da quasi im Paradies für alle Ölliebhaberinnen und Liebhaber. Ich muss sagen, ich bin das inzwischen auch geworden. Als ein Junger oder so bis, sage ich mal, Anfang 30 habe ich mir über Öle nicht wirklich viele Gedanken gemacht, aber da ist gewaltig was gewachsen, entstanden und eben auch in mir. Also inzwischen schaue ich, wenn ich eine Salate mache oder so, wirklich ganz genau, was tue ich mir da drüber. Da ist was in Bewegung, würde ich sagen, beim Öl, oder?
Ja, es ist, früher hat man halt gekannt, wenn man in der Steiermark lebt, ein Kürbis kein Öl, klarerweise nicht. Man hat ein Sonnenblumenöl und ein Rapsöl kennt, wobei das war dann meistens eher ein geschmacksneutrales Öl. Und vielleicht, wenn man schon irgendwo im Süden auf Urlaub war, Olivenöl. Aber das war es dann so ziemlich, ja.
Absolut. Und wir haben ja jetzt schon eine Verkostung, eine Blindverkostung machen dürfen. Wenn ihr uns auf unsere Social-Media-Kanäle schaut, da dürft ihr das natürlich alles jetzt nachschauen. Wir haben uns, glaube ich, ganz, ganz gut tapfer geschlagen, würde ich sagen, oder? Also du besser wie ich.
Ab Öl 2 waren wir super.
Ja, stimmt.
Hätte ich gesagt.
Stimmt.
Beim ersten hat uns dein Team ganz schön herausgefordert, ja.
Julia, also wie gesagt, zuerst einmal Gratulation zu 100 Jahre. Erzählen Sie mal ein bisschen was über die Geschichte dieses Hauses. 100 Jahre Ölmühle, finde ich gewaltig. Das ist schon beeindruckend. Also das heißt eigentlich, deine Großmutter wahrscheinlich hat mit dem begonnen, oder?
Nein, es war mein Urgroßvater. Ich möchte vielleicht ein bisschen ausholen, weil Öl hat es ja schon immer gegeben. Nicht? Öl ist ja eins der Grundnahrungsmittel schlechthin. Fett ist ja nichts anderes früher als ein Energielieferant gewesen. Da hat sich noch keiner wegen die Kalorien gefürchtet, sondern die Leute waren froh, wenn sie Kalorien gekriegt haben. Und in Fall der Ölmühle Fandler, ja, ich bin die vierte Generation. Das heißt, mein Urgroßvater, der Martin Schirnhofer damals, der hat diese Ölmühle gekauft. Die haben da gar nicht weit von da, haben die einen Bauernhof gehabt, so auf der Gstätten oben, wie man auf gut steirisch sagt. Und er hat vier Kinder gehabt und hat halt auch geschaut, wo er vielleicht noch irgendwo ein bisschen Platz schaffen, Platz gewinnen kann. Und zu dem Zweck hat er sich ein Geld ausleihen müssen. Und zwar von seiner Schwester. Die hat in Gnittelfeld eine Gärtnerei gehabt. Und meine Oma hat mir das immer so erzählt, dass mein Urgroßvater eben zu seiner Schwester auf ist, dann das Geld sich ausgeglichen hat und mit dem Geld im Rucksack zu Fuß, die 110 Kilometer sind das in etwa, runtergegangen ist und da dann die Ölmühle gekauft hat von den Besitzern. Und ja, eigentlich hat er drei Söhne gehabt und eine Tochter. Und normalerweise, so wie es früher war, kriegen das die Buben, gell? Aber durch verschiedenste Ereignisse, sage ich mal, ist dann meine Oma, die Juliana, ins Ölgeschäft eingestiegen. Und die hat dann den Josef Fandler geheiratet. Und deshalb wurde die Ölmühle Fandler draus. Und die zwei, der Opa und meine Oma, die waren dann diejenigen, die wirklich so diese breite Basis aufgebaut haben. Die haben damals schon in der Wirtschaftskammer in Wien darum gekämpft, dass man schalenlose Kürbiskerne verpressen darf. Weil bei uns hat es früher nur die in der Schale gegeben, die wir so als Knapperkern kennen. Und die Oma und der Opa, die haben das zu zweit da wirklich geschaukelt. Und wenn man sich das anschaut, wie das produziert wird, meine Oma war so eine Frau mit 50, 55 Kilo, die hat Öl presst. Und das ist schon wirklich was Gigantisches, weil mein Opa ist unterwegs gewesen in der Gegend, das Öl ausliefern an die Kaufhäuser und an die Gastwirt. Und sie hat daheim Öl presst und hat einen Ölverkauf gemacht.
Also schon voll die Geschäftsfrau damals.
Absolut. Also meine Oma, die hat immer geschaut, wie viel das ausgeliefert wird und so, gell, dass halt wirklich auch Kunden da sind. Da gibt es eine liebe Anekdote, ich weiß nicht, ob die einen Rahmen sprengt, aber ich habe ja vor 10, 12 Jahren in etwa, na warte mal, bist du neisch? Nein, schon viel länger her. 18, 19 Jahre ist das her, habe ich ja unser ganzes Design umgestellt. Und gleichzeitig haben wir die Auslieferung der Ware vom vorderen Bereich der Ölmühle auf den hinteren Bereich verlegt. Und Designumstellung hat geheißen, wir haben früher so schön traditionelle Henkelglasflaschen gehabt, gell? Und wir haben eine ganz normale, schlanke Flaschen, so wie wir es halt jetzt haben, mit einem besonderen Etikett. Und ich muss schon sagen, ein bisschen nervös war ich schon, ob die Kunden denn das mitkriegen, dass das immer noch unser Öl ist. Weil wenn die meisten haben sich an die Henkelglasflaschen erinnern können und nicht ans Logo, sage ich jetzt einmal, an das damalige. Und war selber ein bisschen nervös und meine Oma hat das halt mitbeobachtet, gell, und hat dann gesehen, da wird nichts ausgeliefert, sagt zu mir, na, läuft das Geschäft nicht mehr so mit den neuen Flaschen? Also ich hat da wirklich in meiner Wunde gebohrt, gell, und ich habe mich Mut so aufblustert und habe versucht zu verteidigen und habe gesagt zu ihr, Oma, weißt du eigentlich, wie viel mehr Umsatz wir mittlerweile machen? Was der eigentlich so groß geschaut, quasi als Enkelin. Aber sie hat mir gleich die Schneide angekauft, weil sie hat dann gesagt, naja, aber Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Damit hat sie ja definitiv recht. Nicht? Also nur, weil wir ein bisschen mehr Umsatz machen, heißt das noch lange, dass das Geschäft gut rennt. Aber das, weil du gesagt hast, geschäftssüchtig, ja, das weiß ich. Also meine Oma war eine sehr disziplinierte Frau, geprägt, sage ich mal, vor allem von einer Gewissenhaftigkeit, also um 4 in der Früh aufstehen, schöpfen den ganzen Tag, so wie es halt einfach in der Nachkriegszeit auch gewesen ist. Sie hat dann auch noch 2 Kinder gekriegt, unter anderem eben mein Papa, den Robert Pfandler, die 3. Generation quasi. Und der Papa hat mit mir relativ früh angefangen, da war er 20 Jahre alt. Und die 4. Schwester, die ist auf die Welt gekommen, da war er dann 48, also es war eine relativ breite Spannbreite, wie man so schön sagt. Und ja, ich bin eben die Erste. Und auch aufgrund verschiedenster Familienkonstellationen, die er halt so, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, verursacht hat oder meine Eltern verursacht haben, hat es dann auch wirklich auch so ergeben, dass das, was ich als Kind schon gelebt habe, nämlich wenn es in der damaligen Zeit mit meinen Eltern Zeit verbringen wolltest, dann hast du ihnen einfach beim Arbeiten geholfen. Und ich habe als kleines Dirndl habe ich schon immer dürfen den Ölkuchen, das ist so ein Nebenprodukt aus der Ölherstellung, wegrammen. Und da war ich natürlich fürchterlich stolz, weil wenn du da so wirklich im Arbeitsprozess schon dabei sein darfst, gell, und Öl abfüllen und sowas, das war halt unsere Ferienbeschäftigung, ja. So war es, sage ich mal, eigentlich kein Wunder, dass ich nach meiner Ausbildung in Graz, ich habe die HLW gemacht, bin ja so ein Land- und Naturverbundenes Dirndl und ich habe echt Heimweh gehabt. Also das hat mir das nur eine Nacht in der Woche daheim schlafen, das hat mir gar nicht taugt und das hat echt dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, wie ich mit der Schule fertig war, jetzt gehe ich mal heim zum Papa und helfe ihm einmal ein wenig. Das ist natürlich einmal ein wenig helfen in einem Familienbetrieb, das geht nicht. Also du hast ja den Vorteil, du darfst überall mitarbeiten und ja, im Prinzip bin ich dann nicht mehr vorgekommen von da und
Bickenblim quasi.
Ich bin wirklich Bickenblim und einerseits muss man sagen, kenne ich natürlich dadurch jedes einzelne Schreiferl bei uns. Ich weiß, wenn ich durchs Unternehmen gehe, allein am Geruch, an den Geräuschen, ob alles rennt oder nicht. Andererseits habe ich halt keine Erfahrung quasi von außen, sondern habe halt alles mit, wie man so schön sagt, Learning by Doing und Fettnäpfchen umkreisen und so gelernt und mir zum Großteil selber beigebracht.
Du hast heute oder produzierst heute wirklich Nischenprodukte, kann man sagen. Die Nische der Nische, hast du selber gesagt. Ja. Es sind ja jetzt keine klassischen Öle, die du überall im Supermarkt kriegst, sondern eher im Fachhandel oder eben direkt bei dir. Das heißt, wir reden da von Öle, die was eher die meisten vielleicht gar nicht einmal kennen, auf die werden wir nachher noch näher eingehen. Aber es ist ein richtig ein schöner, feiner Betrieb in Oststeiermark, finde ich. Also du hast ja neu gebaut, 2011. Und ja, du hast mir schon mal bei einem vorigen Besuch einmal den ganzen Betrieb alles gezeigt. Extrem beeindruckend, super solide gebaut, alles, also ich finde das einfach richtig schön, was du da geschaffen hast.
Ja, ich finde, das muss halt einfach alles zusammenpassen. Nicht? Ich kann nicht ein biologisch hochwertiges Produkt herstellen und dann mit Breschbaumplatten Möbel produzieren. Das passt für mich nicht zusammen. Und wir sind das, was wir erzählen. Und das ist kein Greenwashing oder Marketing. Natürlich betreibe ich Marketing, ja. Aber es ist solide, ja.
Ja, es ist eben kein Greenwashing, ja, genau. Wie es halt oft gesagt wird. Gehen wir ein bisschen zu den Öle. Mhm. Ich glaube, das interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich massiv. Erzähl mal so ein bisschen einen Überblick. Ich glaube, 22 Öle, glaube ich, hast du, oder?
Ja, ich glaube.
Was sagen, kämen immer wieder neu dazu.
Ja, nein, wirklich.
Aber was sind so die Klassiker? Fangen wir mal so an.
Naja, mit Sitz da in der Steiermark natürlich das Kürbiskernöl. Wobei ich ja natürlich ein Papa seine Gene übernommen habe. Und mein Papa hat ja die Dinge schon immer anders gemacht als alle anderen. Das heißt, wir haben nicht nur ein Kürbiskernöl, das steirische, sondern wir haben auch ein kaltgepresstes. Ein kaltgepresstes Kürbiskernöl schmeckt so, wie wenn du frisch gemahlene Kürbiskerne hast. Also das hat also ein bisschen so diesen Rohkostgeschmack, gell? Ist hellgrün und richtig frisch. Ich muss dazu sagen, wir haben das vor, ich glaube, fast 10 Jahren schon mal angeboten und da waren wir einfach zu früh dran. Weil die Leute haben das probiert und haben sich gedacht, kann Fandler jetzt nicht mehr Kernöl pressen, weil das halt nicht so intensiv schmeckt wie dieses steirische Kürbiskernöl, wo du so diesen nussigen Geschmack hast. Also wir haben 2 verschiedene Kürbiskernöle, eine ganze Partie an Nussölen. Das Besondere ist ja, dass jedes Öl, das wir herstellen, das ist ja, ich sage, unsere Existenzberechtigung, ganz intensiv duftet und schmeckt. Und das passiert eben durch unser spezielles Produktionsverfahren. Und Basis dafür ist natürlich einmal wirklich ein toller Rohstoff. Weil wir haben zwar Pressmeister im Haus, also unsere Mitarbeiter in der Ölproduktion, aber ich habe keine Zauberer. Das heißt, die brauchen einen ganz tollen Ausgangsstoff. Und da merkt man schon deutliche Unterschiede, zum Beispiel beim Sonnenblumenöl. Wenn du das anschaust, das kennt man ja so ganz normal im Handel, dieses Öl, das 2,49 der halbe Liter kostet oder so, das ist halt ein industriell hergestelltes Öl, das kontinuierlich immer gleiche Qualität hat, geruchs- und geschmacksneutral ist. Wenn du unser Sonnenblumenöl probierst, da hast du halt echt das Gefühl, du isst frisch die Sonnenblumenkerne. Also richtig charakterstark das Öl, finde ich, ist Camelina. Das ist auf Deutsch übersetzt Leindotter. Das ist ganz ein geschmackiges Öl, also polarisiert auch ganz stark. Das ist so nach Kohlrabi, frischen Erbsen, so in die Richtung. Und eins unserer wichtigsten Öle ist Leinöl. Wir haben insgesamt 3 Produktionsräume, wo wir mit Stempelpressen arbeiten. Und in einem Raum pressen wir, ich schätze jetzt einmal seit 10 Jahren, tagtäglich nur mehr Leinöl. Leinöl kennt man ja als Omega-3-fettsäurenreiches Öl und das ist da halt einfach spitzenmäßig. Und ganz wichtig ist einfach, dass man ein sehr frisches Leinöl hat, deshalb auch dieses ständig frische Pressen.
Genau, gehen wir vielleicht starten wir gleich direkt rein in dieses spezifische Öl, ins Leinöl. Man kriegt ja auch aus der gesundheitlichen Wirkung eben das mit. Vielleicht muss ich das ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erklären. Es gibt ja diese gesättigten Fettsäuren, die was hauptsächlich in tierische Fette vorkommen, wie in Wurst, in Butter, in der Milch überall, wo man eher sagt, nein, das ist eher, sollte man nicht zu viel davon haben. Und dann gibt es diese ungesättigten Fettsäuren, die hat man dann zum Beispiel eben, glaube ich, 3 im Olivenöl. Und dann gibt es die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die was dann zum Beispiel Leinöl oder das Omega-6 oder Omega-3 beinhaltet. deswegen Leinöl in aller Munde, würde ich einmal sagen. Mhm. Löst jetzt gerade ein bisschen so das Fischöl ab, glaube ich. Also,
ich hoffe.
Nein, ich meine jetzt so die letzten 15 Jahre, da hat ja jeder, der was eben Nahrungsergänzungsmittel herstellt, da jeder hat ja das Fischöl verkauft. Ja, gibt es ja inzwischen als vegane Variante, alles Mögliche. Und jetzt kommt dieser neue Trend, glaube ich, so dieses Leinöl. Ja. Ist wirklich so gesund?
Ich darf ja als Ölmüllerin über Gesundheit nichts sagen, das muss ich dir überlassen. Aber es ist so, Leinöl hat 58% Omega-3-Fettsäure, also mehr als die Hälfte. Und die Omega-3-Fettsäure ist eine essentielle Fettsäure. Das bedeutet, der Körper braucht es, der menschliche Körper, aber er kann es selber nicht herstellen. Deshalb musst du es über die Nahrung zu dir nehmen. Und ich sage mal, Omega-6 oder Omega-9-Fettsäuren kriegst du mit der Nahrung genug. Aber die Omega-3-Fettsäuren, die sind eben seltener in der Natur vorkommend. Und deshalb braucht es dann schon spezielle Produkte, die du isst, damit du das also aufnehmen kannst. Ja.
Mhm. Das heißt, sag sie einfach, Leinöl ist gesund.
Danke.
Wir dürfen es wirklich.
Du darfst es sagen.
Ja, genau. Man braucht aber, was ich gehört habe, ein bisschen Vitamin E dazu, also zum Aufspalten. Das ist relativ gut, sage ich einmal. Also macht sehr viel Sinn. Und ich finde es ja zum Frühstück sensationell. Also wenn man es zusammenbringt, wenn es ein bisschen so diesen nussigen Geschmack hat in der Früh, vor dem Frühstück und auf nüchternen Magen, ein, zwei Esslöffel Leinöl, daher halt ich, und das ist auch das, was auf Social Media sehr viel diskutiert wird und was auch unsere Diätologinnen im Balanschaft Leben sagen, und dass das das Beste war überhaupt. Ja, also nicht nur zum Salat, sondern überhaupt schon der frühe Bub beim Aufstehen.
Es ist auch, finde ich, wenn man es jetzt am Tag so einladen will, es ist ein typisches Frühstücksöl. Erstens mal ist es gut, wenn du in der Früh gleich mal diese wertvolle Zutat quasi zu dir nimmst. Und die einen nehmen es wirklich hardcore mit einem Esslöffel, ja, oder manche haben so pro Familienmitglieder Flaschen im Kühlschrank stehen, gell, und nehmen sie einen Schluck. Und sonst kannst du das in einem Müsli zum Beispiel reintun.
Joghurt, ja.
Du machst einen Topfenaufstrich mit einem Leinöl. Vielleicht gibt es auch noch Leute, die immer noch Smoothies trinken. Weißt du, dass du da ein bisschen was dazu tust? Also es ist schon echt ein wertvolles Öl, das man zum Mittag natürlich genauso für einen Salat, oder wir haben das oft auch mit Erdäpfel, da tust du einfach ein bisschen Leinöl noch drüber, oder wenn ich Gemüse habe, lege ich mir es extra drüber, damit ich einfach auch zu den Omega-3-Fettsäuren komme. Ja.
Vielleicht gehen wir auf was ein, bevor wir jetzt die ganzen Öle so durchgängen, kaltgepresst und hoch erhitzt, ja, ein raffiniertes Öl. Ihr habt da ausschließlich kaltgepresste Öle. Vielleicht kannst du uns zu dem auch ein bisschen was erzählen, weil ich denke mal, das wird jetzt viel interessieren, die sagen, ja, was heißt das jetzt eigentlich? Kaltgepresst, bei Olivenöl lässt man es ja auch ganz oft, kaltgepresst. Was bedeutet das überhaupt?
Ich mache einen kurzen Ausflug. Mhm. Muss man sonst abbremsen, wenn es zu lang ist. Aber es gibt prinzipiell zwei Linien von Ölen, nennen wir es einmal so. Es gibt die industriell hergestellten. Das ist natürlich der überwiegende Großteil an Öl, den es überhaupt am Weltmarkt gibt.
Sonnenblumenöl, Rapsöl.
Genau, Sojaöl, Fritteröl und was weiß ich, wie das oft genannt wird. Das sind nicht gepresste Öle, sondern die sind mit Lösungsmittel herausgelöste Öle. Lösungsmittel klingt jetzt arg, gell? Aber dieses Lösungsmittel wird einfach dann durch sehr hohes Erhitzen wird das quasi wieder verschwindend gemacht. Ja? Und das sind auch immer Öle, die duft- und geschmacksneutral sind. Die werden in riesengroßen Mengen hergestellt. Ich sage nur ein Beispiel, wir produzieren im ganzen Jahr so viel wie die meisten Industriebetriebe allein an einem Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Aber es gibt, wie gesagt, die industrielle Variante, wo nicht gepresst wird, sondern herausgelöst. Und dann gibt es die mechanische Variante. Und da gibt es auch wieder zwei Linien. Ich meine, das ist jetzt für den Konsumenten ist es im Prinzip wurscht, aber weil wir heute über Öle reden, da gibt es die eine mit der Schneckenpresse. Die Schneckenpresse schaut nichts anderes aus wie ein Fleischwolf. Da haue ich oben quasi die Kern rein, dann geht es durch so Gewinde durch und hinten kommt dann das Öl und der Ölkuchen, also das Nebenprodukt, außer. Da habe ich relativ wenig Arbeit, sage ich einmal. Und dann gibt es aber noch das Stempelpressverfahren. Und wenn man ein steirisches Kürbiskernöl kauft, dann ist es immer ein Öl aus einer Stempelpresse. Da ist es nämlich auch vorgegeben, wie das produziert werden muss. Nicht nur, wo der Kern herkommen muss, sondern auch, wie es hergestellt werden muss. Und wir, oder mein Papa eigentlich, hat sich schon in die 80er Jahre eben die Mühe gemacht, auch andere Öle mit diesen relativ aufwendigen Herstellungsverfahren zu machen. Warum hat er das Aufwendige gewählt? Weil es halt einfach durch diese aufgeteilten Arbeitsschritte, die es da gibt, möglich ist, das Optimum an Duft und Geschmack aus einem Kern zum Auszulösen, weil immer der Mensch dabei ist und jeden von diesen vier Arbeitsschritten extra begleitet. Und ich sage mal, das ist eigentlich unsere Existenzberechtigung, weil wir eben intensiver duftende und intensiver schmeckende Öle herstellen. Weil es sind die anderen auch. Also es sind ja ein Schneckenpress, Distelöl, ein Schneckenpress, Haselnussöl ist ja ein gutes Öl auch. Wir haben halt nochmal das i-Tüpfel drauf mit diesem besonderen Duft- und Geschmackserlebnis.
Okay, das heißt, jetzt kennen wir mal den Unterschied zwischen einem raffinierten Öl, was die meisten industriell hergestellten sind, die was in großen Mengen hergestellt werden, und dann eben diese Nischenprodukte, die was mit der Stempelpresse zum Beispiel hergestellt werden und eben auch kaltgepresst sind. Grundsätzlich muss man ja schon sagen, bei den kaltgepressten sind halt auch mehr Inhaltsstoffe drin. Wahrscheinlich auch Dinge, die was man nicht drin haben will, die muss man wieder rausfiltern. Und ja, bei dem, sage ich mal, hocherhitzten sozusagen, da hat es ja eine höhere Ausbeute, 99%, haben wir einmal gelernt. Aber es kommt halt auch alles raus. Also die guten Dinge genauso wie die schlechten Dinge. Also man muss halt immer dann ein bisschen abwägen, was, zu was nimm ich es. Also zum Braten, sage ich mal, werde ich wahrscheinlich ein kalt gepresstes eh nicht nehmen, oder?
Richtig. Also wenn ich jetzt da sehr hoch erhitzen will, wenn ich frittieren will, dann ist einfach ein raffiniertes Öl die beste Wahl, weil kaltgepresstes Öl bei weitem nicht so hitzebeständig ist. Und hitzebeständig heißt, wenn das Öl dann verbrennt, dann ist es einfach nicht gesund. Das muss man dann auch wegtun. Wenn dann das in der Pfanne mal passiert, weil man halt ein kaltgepresstes Öl zum Beispiel zu einem leichten Anbraten für irgendwas verwendet, wenn das zu heiß wird, einfach weggeben, man sieht es, das fängt so zum Rauchen an, einfach weggeben, fahren, auswischen, nochmal von vorn anfangen.
Wie ist es jetzt zum Beispiel, ist dann ja ganz viel Olivenöl kalt gepresst zum Braten nehmen. Ist eigentlich nicht richtig gut, oder?
Tue ich auch. Also, ja, ich mache zum Beispiel auch mit unserem Haselnussöl ein Palatschinken. Und du brauchst ja ein bisschen eine Temperatur. Ja. Aber ich sage immer, wenn du, wurscht welcher Herd das jetzt ist, aber wenn du die 3/4 der Temperatur nimmst, dann geht das eigentlich.
Nur nicht zu heiß.
Genau. Es darf nicht, es gibt einen Unterschied, ob jetzt ob von der Speise quasi das Wasser verdunstet oder ob es raucht. Gell? Das, wenn man es nicht sieht, sage ich mal, dann riecht man es spätestens. Wenn es zum Stinken anfängt, dann einfach nochmal von vorne anfangen. Ich meine, es passiert jetzt nichts, wenn man das einmal gegessen hat. Aber erstens mal ist es nicht gut und auf die Dauer ist es wirklich auch nicht gesund. Von den Inhaltsstoffen her muss man schon so fair sein. Industriell hergestelltes Öl hat jetzt was Fettsäuren, betrifft gar nicht so ein anderes Spektrum. Also das ist leider, muss man ja sagen, aber es ist von dem her gleich. Also ob ich jetzt ein raffiniertes Sonnenblumenöl habe oder ein schonend kalt gepresstes bei mir, die Fettsäuren, die drinnen sind, sind dieselben. Ich bin halt trotzdem eine, die denkt, dass wenn etwas so nur naturnahe wie möglich hergestellt ist, dass es für uns, für den Körper passender ist. Ich weiß, ich begebe mich da auf ein dünnes Eis, wenn ich das sage, aber ich habe einfach so diesen natürlichen Zugang. Und je weniger verarbeitet etwas ist, desto besser denke ich, dass es für unseren Körper ist. Und ich meine, was du vorher angesprochen hast mit dem Vitamin E, es gibt ja die fettlöslichen Vitamine. Wir Österreicher tun uns leicht, weil es ist A, D, E und K. Und die fettlöslichen Vitamine, die brauchen ja immer ein bisschen Öl, damit man es überhaupt im Körper resorbieren kann. Man kennt das zum Beispiel, früher hat man immer gesagt, beim Karottensalat oder Karottensoft war es, du musst ein bisschen Öl rein tun. Daher kommt das. Wobei es muss jetzt, da muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht unmittelbar mit dem Soft konsumiert werden, weil irgendwann im Laufe des Tages kommst du ja zu einem Fett. Ob das jetzt ein Butterbrot in der Früh war oder ob das jetzt ein Salat dann ist, dann ist, da hat man ja Öl dabei. Mhm. Aber daher ist es uns bekannt.
Ah, von den herkommt das. Ja. Okay, dann haben wir das.
Aber ich habe da den Begriff kaltgepresst unterschlagen, gell?
Genau, da haben wir da noch. Ja. Da gehen wir noch
mit hier. Ein kaltgepresstes Öl ist ein Öl, das einfach intensiv duftet und schmeckt und das mit sehr wenig Temperatur hergestellt wurde. Also richtig kalt pressen, so wie wir es uns vorstellen, bei so Temperaturen wie im Winter, das geht einfach nicht. Diesen Begriff haben Leute begründet, die mit dem Pressen nichts zu tun gehabt haben. Aber du kannst nicht bei 15 Grad oder bei 0 Grad Öl pressen. Das funktioniert nicht, weil du hast in jedem Kern Wasser drinnen und dieses Wasser muss durch den Erwärmungsprozess muss das Wasser verdunsten, weil sonst hält das Öl nicht. Und du hast halt auch, wenn du jetzt mit einem mechanischen Produktionsverfahren arbeitest, dann hast du nur die Möglichkeit von ein bisschen Wärme und von Druck. Und mit diesen zwei Mitteln löst man das im Kern gebundene Öl außer. Und das beginnt beim Leinöl zum Beispiel bei 40, 45 Grad in etwa. Also das ist das mit der niedrigsten Temperatur. Und ich sage mal, so ein Nussöl, ein Walnussöl, das kann schon mal 80, 85 Grad in etwa brauchen. Aber wir verwenden immer die niedrigste Temperatur, wo der Kern des Öl bereit ist, das Öltröpfel zum Auslassen. Deshalb, wenn man bei uns so ein Video oder was anschaut, dann sieht man oft, dass die Presser so reingreifen mit dem Fingerspitzengefühl, merken sie das. Und bei ein paar Kerne haben sie sogar die Methode, dass sie es hören. Gell? Das raspelt dann halt anders, wenn es fertig ist oder wenn es noch nicht fertig ist. Man kann natürlich die Technik sich auch zur Hilfe nehmen. Also wir produzieren ja nicht mehr wie in die 40er oder 50er Jahre. Natürlich haben wir unser System adaptiert. Aber als Konsument wichtig, wenn kaltgepresst draufsteht, muss es einen Duft und einen Geschmack haben. Und, so wie es bei uns ist, einfach auch diese intensive Farbe, die man am Gesicht vom Etikett sieht.
Ja, also das ist wirklich beeindruckend. Ich habe ja deine Öle, wie gesagt, schon mehrmals verkosten dürfen und auch daheim. Und diese Intensität da von der Farbe, ja, Geruch brauche ich gar nicht reden, ja, ist wirklich beeindruckend. Ja. Also da liefert schon voll ab. Eins noch ganz kurz, wir schauen uns natürlich auch immer wieder an, wo kommen die Rohstoffe her. Mhm. Ihr schaut ja, dass alles Bio ist, also generell, ich habe alles Bio-Ware. Aber wo kommt jetzt zum Beispiel das Leinöl her? Weil der Leinsamen, sage ich einmal, der ist ja in Österreich eher, was wir jetzt die Anbauflächen, wenn wir uns die anschauen, ja, bei weitem nicht den, was wir Verbrauch haben. Das heißt, das kann nicht alles aus Österreich kommen.
Es gibt zwei Gründe, warum wir Leinsamen wenig aus Österreich haben. Das eine ist, weil die Anbauflächen gar nicht so vorhanden sind. Eigentlich gibt es drei Gründe. Einerseits sind es die Anbauflächen selber. Andererseits brauchst du spezielle Erntemaschinen, weil Leinsamen, man kennt ja den Flachs, ne? Und die Flachs Seile, also was früher halt alles so verwendet worden ist. Das heißt, der Leinsamen selber ist ja Pflanzen, die sich nicht so leicht ernten lässt, weil sie das gleich mal so in die Maschinen verheddert. Und wir wollen Leinsamen, der 99,9% Reinheit hat. Und das schaffen aber die wenigsten Maschinen in Österreich. Aber das, sage ich jetzt, ist eigentlich nebensächlich, sondern wichtig ist weniger Anbaufläche. Und das Wichtigste für uns ist, dass der Geschmack von österreichischen Leinsamen eher bitter ist. Und man versucht natürlich immer, alles so nah wie möglich einzukaufen. Ich sage das wirklich ganz ehrlich, was wichtig ist, ist für uns, dass der Rohstoff geschmacklich beste Qualität hat. Und das ist nicht immer der näher gelegenste Rohstoff. Und ich stehe dazu, dass ich oft den Geschmack den Vorzug gebe im Vergleich zur Regionalität. Das heißt, wenn der Leinsamen bei uns in Österreich zu bitter ist, dann kaufe ich keinen österreichischen Leinsamen. Weil unser Qualitätsversprechen ist, dass wir charakteristisch starkes, aber trotzdem angenehm schmeckendes Öl anbieten. Und das ist nicht ein bitteres Öl. Oder eins, das so viel Gerbstoffe oder so hat. Also jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Wo kommt der Leinsamen her? Ein bisschen was aus Österreich, ja. Aber das meiste kriegen wir entweder aus Kasachstan oder zwischendurch auch viel aus Kanada. Wo wir einerseits 99,9% Reinheit kriegen. Indien fällt mir ein. Indischen Leinsamen haben wir auch in den letzten Jahren sehr stark gekriegt. Also diese Reinheit und vor allem dieses ausgereifte, sind's geschmacklich wirklich angenehme Aroma liefern diese Länder.
Dann kommen wir jetzt gleich zum nächsten Öl, was mich auch total interessiert, wo es wahrscheinlich ähnlich sein wird. Chiaöl. Ja?
Ja.
Kann mich erinnern, ist jetzt glaube ich schon 20 Jahre her, auf einmal ist der Chiasamen, das ist quasi... Das war der Hype schlechthin. Jedes Weckerl war plötzlich mit Chiasamen und da muss dann Chiasamen und da. Es war so richtig, jetzt ist das total irgendwie ein bisschen so wieder abgeflaut. Also ich höre es nirgends mehr. Immer ganz interessant, diese Halbwertszeit für so
Modedingen.
Modedingen, ja, Trends. Aber es habt ein Chiaöl, ja. Und das wird wahrscheinlich der Chiasamen von Südamerika kommen, oder? Wo der Chiasamen ursprünglich herkommt, oder?
Ich schmunzel jetzt so, weil wir haben nicht ein Chiaöl, sondern wir haben zwei. Mhm. Da darf ich mal ein bisschen auf die Schultern klopfen. Wir waren die erste Ölmühle Europas, die Chiaöl als Lebensmittel anbieten durfte. Chia ist ja, es ist ein bisschen kürzer wie die 20er, aber jetzt eh wurscht. Aber Chia ist ja aus Mittelamerika ursprünglich und ist ja so ein Superfood-Produkt. Wobei Superfood ist nicht definiert, gell? Das ist nicht so wie, keine Ahnung, Bio. Also gibt es so eine strenge Richtlinie, was ist Bio, aber das gibt es bei Superfood nicht. Das ist einfach so ein erfundener Marketingbegriff, aber zählt eben zu dem Superfood. Und es ist halt gern genommen geworden, weil es auch so diese Gelierwirkung hat, die Chiasamen. Ne? Aber das Chiaöl haben wir 2014 das erste Mal produzieren dürfen. Und das Besondere am Chiaöl ist, dass es sogar einen spurhöheren Omega-3-Fettsäurengehalt hat als Leinöl. Und für Leute geeignet ist, die den Leinölgeschmack nicht mögen. Wobei ich zu jedem sage, er soll mal unseres probieren. Weil die meisten kennen halt Leinöle, die von vornherein einen Stich haben, ranzig sind, bitter sind. Und ein Leinöl, ein wirklich ein gutes Leinöl, hat einfach so diesen nussigen, eine leichte Bitternote ist immer dabei, das gehört zum Leinsamen dazu, aber es darf jetzt nicht so sein, wenn du es im Mund nimmst, die ziehst du schon so zusammen. Das ist...
Ich kenn das.
Kennst du das, oder? ich kenne so viele Leute, nein, Leinöl probieren es nicht. Dann sage ich, wann haben sie das letzte Mal gesagt, ja, wie ich Kind war? Das waren halt meistens ranzige Öle. Oder es ist jetzt so, ich sage es jetzt wirklich absichtlich so, ein Billigprodukt, das von vornherein nie gut geschmeckt hat. Und wenn sie sich dann trauen, einmal reinschnuppern, gell, wenn die Nase einmal die erste Kontrolle schon gemacht hat und das dann probieren, sind sie immer erstaunt, wie gut alleine schmecken kann. Aber wie gesagt, die Leute, die sich da nicht drüber trauen, haben die Variante, dass sie aufs Chiaöl zurückgreifen. Und der Klimawandel ist natürlich, ich sage es jetzt einmal ein bisschen so zynisch, gell? Er hat ein paar Vorteile. Es wächst nämlich Chia mittlerweile sogar in Österreich. Ist natürlich nicht gut, dass es so ist, aber man nutzt es halt. Und wir haben zurzeit haben wir sogar Chiaöl aus Österreich in unserem Programm. Und ich finde das schon was Besonderes.
Und merkst du einen Unterschied jetzt, weil du jetzt erst gesagt hast, beim Leinsamen merkt man einen massiven geschmacklichen Unterschied zwischen Österreich und zum Beispiel Kasachstan, Kanada. Ja. Ist das dann beim Chiaöl auch so, dass du sagst, dieser Chiasamen aus Österreich schmeckt anders als der aus Südamerika?
Er schmeckt anders, aber nicht nachteilig anders. Mhm. Weil es gibt ja Kerne, ich sage mal, du kannst einen Sesam in Nigeria kaufen, du kannst ihn in Indien kaufen oder in Südamerika. Und der schmeckt halt überall ein bisschen anders, aber jetzt nicht besser oder schlechter, sondern anders. Beim Leinsamen ist es halt einfach, dass bei uns zu wenig Sonnenstunden sind und dass einfach auch zu kühle Zeiten zwischendurch sind, dass er halt nicht so gut ausreifen kann, als in den Ländern, die ich vorher genannt habe. Wobei, wenn ich da jetzt wieder an Kanada denke, Kanada war früher Lieferant von uns, mittlerweile sind wir eh in Kasachstan und Indien beim Einkaufen. Ja. Aber zurück beim Chiaöl, es schmeckt anders, ja. Aber es ist vielleicht jetzt nicht so krass, wenn man Walnussöl und Haselnussöl miteinander vergleicht. Gell? Es ist jetzt nicht, dass man, also wenn du mit da eine Blindverkostung mit mir machst, kann ich dir sicher nicht sagen, wo ich aus Österreich komme und welches aus Mittelamerika. Aber es sind Unterschiede da, wenn du das pur nebeneinander probierst. Am Salat, glaube ich, würde es nicht schmecken.
Du persönlich, Chia oder Leinöl? Was?
Leinöl. Ich mag das einfach, wenn Öl einen Geschmack hat. Mhm. Also das, okay. Ich brauche das, ja.
Also da ist der Chia zu neutral quasi.
Richtig, ja. Aber für die Leute, die es neutral wollen, ist das perfekt, um Omega-3-Fettsäuren konsumieren zu können.
Ja, super. Ja, dann haben wir das auch schon. Siehst du, das hat mich jetzt total interessiert. Jetzt gehen wir zu einer meiner Lieblingsöle, ja. Ganz was Gutes, ja. Haselnussöl, ja.
Bitte.
Ich glaube, du magst das auch recht gern.
Ich liebe es.
Ja. Wo kommen die Haselnüsse her? Was sind die Vorteile von Haselnussöl?
Naja, wenn du mich fragst, der Vorteil eines Haselnussöl ist, dass es mich halt einfach an meine Kindheit erinnert, wo ich diese berühmte Schokocreme so gern gegessen habe. Und das ist halt einfach die gesunde Alternative dazu.
Also als Nutella.
Ja, genau. ja, es hat keinen Zucker drin, aber man hat halt trotzdem diesen süßlichen Einschlag, gell? Mhm. Und die Haselnüsse kriegen wir großteils aus der Türkei.
Auch in Bio-Qualität?
Natürlich, ja, natürlich, ja. Es gibt ja weltweit überall tolle Anbauinitiativen. Es gibt auch in China wunderbare Anbaugebiete, wo ganz tolle Projekte gemacht werden. Aber wenn du heutzutage so für Lebensmittel draufschreibst, dass du einen Rohstoff aus China hast, bist du zuerst einmal verbönt. Bei der Kleidung ist es wurscht, bei den Leuten, gell? Aber bei den Lebensmitteln darf es gar nicht sein. Natürlich gibt es in China viel, was nicht zuträglich ist für die Umwelt und für alles. Aber es gibt auch ganz tolle Projekte dort. Wir haben zum Beispiel mal chinesische Erdnüsse gehabt. Ein ganz schönes Projekt aus einer Landschaft, wo einfach auch den Bauern mit Hilfe dieses Projekts ein eigenes Einkommen ermöglicht wurde. Aber dazu sein wir einfach als klein und es kommunizieren zu können. Gell? Aber es ist nicht immer alles schlecht, was aus dem fernen Osten kommt. So, jetzt bin ich angekommen von der Frage.
Haselnuss, bitte.
Ja, es ist einfach, es schmeckt wie Nougat und es ist für Naschkatzen optimal.
Aber Haselnüsse, so, ich habe mal gelesen, wenn du jeden Tag so ein kleines Handtel voll, also keine große Hand, ein kleines Handtel voll, ist ja extrem gesund. Da bin ich wieder bei diesem Vitamin E, das ja also Haselnüsse haben und die liefern das ja in wirklich gewaltig guter Menge. Also das heißt, ein kleines Handtel von jedem Tag war extrem gesund. Aber wenn ich mir jetzt das in Form verölt zu mir nehme, oder, war das ja perfekt.
Ja, du sparst das kaum. ein Haselnussöl hat einfach so ja, diesen Nasch, für mich einfach diesen Nasch-Beigeschmack, gell? Dieses... Ich meine, ich tue alles damit, ob das für einen grünen Salat ist, ob das für die Paradeise ist mit einem Frischkäse oder ohne. Mein momentanes Lieblingsgericht an Salaten ist ein Melonensalat, also Wassermelone mit Gurken, Schafkäse. Und da, das ist eins der wenigen, da tue ich ein bisschen Olivenöl drüber und dann Haselnussöl. Und das ist wirklich bombastisch. Ein bisschen ein Fruchtessig dazu. Palatschinken zum Beispiel. Man sagt ja, kaltgepresste Öle sollte man prinzipiell kalt verwenden. Aber ein bisschen warm machen kannst du fast jedes Öl. Und beim Palatschinken auszubachen braucht man ja schon ein bisschen eine scharfe Temperatur. Gell? Aber da ist es auch wieder, ich sage immer, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann weißt du ja, mit welcher Pfanne, wie du am Herd umgehst. Und man sieht dann eigentlich schon an der Bewegung des Öles, ob ich die Masse dann schon eingießen kann oder nicht. Und das sind halt Welten, ob ich ein Haselnussöl zum Palatschinken auszubachen nehme oder ein neutrales, raffiniertes Öl.
Also das heißt, ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Lust gemacht aufs Haselnussöl.
Ja,
also,
mir zwar, gell?
Ja. Sehr gut. Du, Mohnöl ist auch eine totale Nische, glaube ich.
Ja, absolut.
Aber eigentlich heißt es sehr köstlich, sehr bekömmlich, Mohnöl. Wie verwendest du das und was sagst du zum Mohnöl?
Das Mohnöl ist halt auch wieder nur für Leute geeignet, die prinzipiell Mohn mögen. Weil das so wirklich ganz typisch nach Mohn schmeckt. Wenn du kein Mohnstrudel magst oder keine, wie heißt das, diese Mohnbutitzen, dann wird das Mohnöl auch nicht schmecken. Wenn du das aber liebst, dann hast du das Gefühl, du tust das überall drüber. Also wir haben Leute, die tun sich das Mohnöl auf jedes Gemüse. Ein Erdäpfelsalat mit Mohnöl. Beim Fisch zum Beispiel einfach ein paar Tropfen drüber, so zum Finalisieren. Gar nicht jetzt zum Auszubacken, sondern einfach, wenn man fertig das schon am Teller hat. Ein Frischkäse zum Beispiel. Karottensalat ist also ein Klassiker mit einem Mohnöl. Oder wenn man halt, wie heißt denn das, diese Schupfnudeln, weißt du, die Erdäpfelnudeln, gell, mit dem Erdäpfelteig und die sind ja ein bisschen so mit einem gemahlenen Mohn und Staubzucker und da bist
du. Die Mohnnudeln machst du jetzt.
Die Mohnnudeln, ja. Ja, die Schupfnudeln mit.
Das ist schon was Gutes.
Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, so ein ganz krasses Beispiel, so wie mal eigentlich immer nur so genannt als, ja, man kann sich alles nehmen, Gurkensalat mit Mohnöl. Und ein bisschen an Mohn in eine Pfanne rein und ganz leicht mit dem Mohnöl, nur so ein wenig, ich sag mal, rösten nicht, aber halt so ein bisschen anschwitzen, gell? Und das über das drüber, boah, genial.
Also bei unserem Podcast lernt man wirklich sehr viel. Also ich staune immer wieder, was ich da jetzt auch mitkriege. Also ja, spannend. Ja, weil
aber du musst da nicht alles merken, weil wir haben auf unserer Website, ich sage mal, 600 Rezepte, denke ich, kannst die Ölsorten eingeben und dann kannst du zu jedem Öl die Rezepte, je nachdem, ab Frühstück, Mittag, Gemüse, Salat kannst du dann aussuchen.
Das ist jetzt ein ganz wichtiger Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt www.fandler.at. Sehr gut. Und da kriege ich die ganzen Rezepte.
Ja.
Perfekt. Perfekt. Ja, das ist super. Ja, dann kommen wir zum Leindotter. Wie oft bist du schon gefragt worden, ob das das gleiche ist wie Leinöl? Wahrscheinlich oft, oder?
Früher, viel. Das war der Grund, warum wir da Ausnahme gemacht haben und den lateinischen Namen aufs Etikett draufgeschrieben haben. Wir nennen es nämlich Camelinaöl. Das ist die lateinische Bezeichnung dafür. Damit eben die Leute das Leindotteröl nicht mit Leinöl verwechseln. Weil das ist eine ganz andere Pflanzenfamilie. Und das Leindotteröl, das Camelinaöl, ist echt ein, wie soll ich sagen, da trennen sich ein bisschen so die Ölliebhaber, gell? Die einen, so wie mir zwar, die gehen eher so in diesen Nuss-Haselnuss-Geschmacksrichtung. Und dann gibt es die anderen, die so dieses sehr gemüsige, sage ich jetzt mal, so in Kohlrabi schmeckende Leindotteröl, Camelinaöl, ja.
Also meins ist nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Leindotter haut mich jetzt nicht um.
Ich bin da nicht haber, mir geht es ganz gleich.
Aber ja, es ist ja im Biolandbau sehr beliebt als Zwischenfrucht, der Leindotter.
Rankpflanze.
Genau. Und für das wird auch gut inzwischen verwendet in der österreichischen Landwirtschaft, aber eben als Öl gepresst muss ihn dann nicht unbedingt haben.
Es ist wirklich bei den Leuten spannend, weil die einen, die lieben es, also echt so wie wir vielleicht bei einem Haselnussöl. Und die anderen, die, ja, ist gut. Also was du schon merkst, wenn ich jemanden ein Öl probieren lasse, lasse ich ja zuerst, also du das Flasche immer ein bisschen kippen, damit sie quasi der Duft entfalten kann, mach's auf und holst dann unter die Nasen. Und dann gibt es halt Leute, du merkst so, ja, schon ein bisschen so kritisch, gell? Und die anderen, wo du es drunter holst, so die Augen so aufreißen, gell? Und dann weißt du schon, wie es weitergeht. Und Camelinaöl ist halt wirklich sicher eins der charakterstärksten Öle, die wir haben.
Würde ich auch so sagen, ja. Also da, entweder man mag es oder man mag es nicht. Ja.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich mache mir auch keinen Zwang. Ich habe 22 Öle in etwa. Ich sage, nur weil ich Ölmüllerin bin, muss ich nicht alle gleich gern haben. Ne?
Ja, ist klar.
Und wie gesagt, ich weiß es von Verkostungen her, gib 100 Leute her, das wird 50-50 ausgehen.
Und dann hast du ja sehr viele Öle, die was ein bisschen einen
Marzipan-Geschmack
haben. Kirschkernöl, Marillenkernöl.
Zwetschgen.
Also die finde ich auch sensationell. Was hat es mit dir auf sich?
Das ist eigentlich ein ganz liebes Projekt, was vor 5 Jahren, glaube ich, entstanden ist. Und zwar, da war so ein Start-up-Unternehmen, die Kerndeck-Burm heißen es bei uns im Haus. Das sind ich glaube, die haben auf der BOKU studiert, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber die haben eine Alternative zum Sandstrahlen entwickelt. Und zwar haben die, ich glaube, von einem Softhersteller halt einfach gesehen, wie viele Marillenkerne da zum Beispiel abfallen, nicht, in der Marillensaftproduktion. Und haben sie gedacht, damit muss man doch was tun können. Und haben aus diesen holzigen, aus dieser harzigen Innenschale haben sie eben ein Verfahren entwickelt, dass man das zum Sandstrahlen hernehmen kann. Und jetzt ist aber in diesem Kern ja noch was drinnen, nämlich der tatsächliche Kern, die Saat. Und ja, jetzt haben sie sich gedacht, das schmeißen wir jetzt aber auch nicht weg und haben halt ein bisschen geschaut und haben uns entdeckt und haben uns angerufen. Und das war schon wirklich lieb, weil vor, ich kann mich erinnern, da war ich selber gerade einmal 10 Jahre alt, also 40 Jahre schon her. da hat mein Papa probiert, mit einer Vorradlkette Kirschkerne zu knacken. Man fragt sich nicht, wie viele blaue Finger der gehabt hat, gell? Aber du musst einmal aus so einem Kern überhaupt das drinnen rauskriegen. Und da haben uns jetzt die Jungs quasi echt ein Geschenk in die Hände gelegt und stellen uns eben Sorten rein in Bioqualität, diese Marillen, Zwetschge und Kirschkerne zur Verfügung. Ja. Und das ist ja, wie du gesagt hast, Marzipan. Gell? Und dann hat halt jetzt noch so eine eigene Geschmacksrichtung. Ja.
Aber das sind schon coole Öle. Also,
ja.
Da gibt es ja zum Kirschkernöl, gibt es ja für mich was Tolles, was du erklärt hast, nämlich wenn man einen Schlag was macht, ja, Schlagsahne, zum Beispiel wenn man es in der Flasche macht, da dann ein Löffel Kirschkernöl rein und das muss ja, also sensationell.
Ja. Ja, du hast einfach so einen kompletten anderen Geschmack, als man sich erwartet, der aber fantastisch gut zusammenpasst. Ja.
Also es gibt echt tolle Möglichkeiten, wie man sowas verbinden kann.
Und so einfach. Weißt? Mhm. Ich sage immer auch zu irgendwelchen tollen Köchen, sage ich, bei mir braucht es euch kein eigenes Rezept oder irgendwas überlegen, macht die Flaschen auf und lasst es drüber. Mhm. Es ist, ja, weiß eben so, ich meine, Fett ist der Geschmacksträger schlechthin. Und es ist so simpel zum Einsetzen. Man muss sich einfach trauen und ausprobieren. Das ist eigentlich das Rätsel der Lösung, ja.
Wir sind deine Kundinnen und Kunden eigentlich, brauchen die viel Beratung? Gibt es viele, die was bei dir reingehen und sagen, das? Oder hast du auch viele Neukunden, die was sich mit sowas noch nie auseinandergesetzt haben? Wie spielt sich das auf dem Standort da zum Beispiel ab? Ich meine, Geschäftslokal, wir sagen es eh her auf Social Media, aber ist ja wunderschön, super hergerichtet alles. Wie würdest du deine Kundinnen und Kunden so einschätzen? Oder wie nimmst du die wahr?
Bei uns wird schon wirklich sehr viel Beratung gemacht, weil wir sind ja dankbar für jeden, der herkommt und der sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, weil er bei uns einfach wirklich so diese, ich nenne es jetzt einmal, Grundeinführung kriegt. Man kann bei uns alle Öle durchprobieren. Wir sorgen zum Beispiel auch her mit einem Film, wie das produziert wird. Das mit dem Durchgehen ist einfach schwierig. Wir sind ein Lebensmittelbetrieb und da kannst du nicht einfach in die Produktionsräume einmarschieren. Aber wir haben einfach einen Film gemacht, wo man sieht, wie das auch gemacht wird. Wir haben eine ganz große Sichtfläche in einem Produktionsraum rein, wo man dem Herbert zuschauen kann, wie er Liner presst. Und ich sage mal, bei uns sind schon Kunden so 1,5 bis 2 Stunden auch da, die sich halt einfach in dem Geschäft dann treiben lassen und dann lesen sie wieder was oder schauen sie irgendwo einen kleinen Film an, probieren, dann gehen sie wieder was, irgendwo was suchen, dann redet die Helga wieder mit ihnen zum Beispiel und erzählt ihnen was über die verschiedenen Geschmäcker, lässt sie wieder verkosten. Also wir machen schon sehr viel, ich sage unter Anführungszeichen, Aufklärungsarbeit, ja. Und dann gibt es halt Leute, die das bei uns schon durchgemacht haben, die dann schon wissen, was sie brauchen, wenn sie kommen. Ja.
Jetzt ist ja die Oststeiermark total bekannt worden für die Kulinarik, übers ja. Vulkanland. Der Obersepp wird vielen was sagen, hat ja das getrieben über Jahrzehnte vom Vulkano selber, den Schinken, Göllesessig, fällt mir hier zu ein,
Zotterschokolade,
bis auf da zu Enkirz mit die Öle. Ist schon gewaltig, was die Region da eigentlich bietet, kulinarisch, oder?
Ich glaube, das ist österreichweit auch einzigartig, auf welchem kleinen Gebiet welche Spezialisten auch da sind, ja.
Absolut, gell. Wie schaut es bei dir eigentlich aus? Was sind jetzt so, jetzt hat es 100 Jahre, jetzt feiert es das gerade, wo ich wirklich nochmal gratulieren muss und wo es unglaublich stolz sein darf auf das. Siehst du da, oder wie siehst du die nächsten Jahre? Wie geht es denn aktuell und wie siehst du die nächsten Jahre?
Ich tue mir gerade ein bisschen schwer, also gerade. Ich habe immer relativ ein gutes Gespür gehabt, wie, in welche Richtung was geht. So, was so Intuition nenne ich es einmal. Zurzeit ist meine Intuition ein bisschen gestört, weil immer wieder irgendwas daherkommt. Und ich persönlich mich jetzt eigentlich schon darauf einstelle, so dieses kontinuierliche in eine Richtung entwickeln, das ist vorbei. Wir haben so viele Einflüsse, ob das jetzt diverse Kriege sind, die es gibt. Ich meine, mittlerweile sind sie wirklich schon diverse, das ist ja arg, oder? Mhm. Oder ob das irgendwelche Naturereignisse sind, die stattfinden, dass wieder irgendwo eine ganz starke Ernteausfall ist. Oder denk mal an Corona, nicht? Was das bei uns alles verändert hat, einfach auch so im Verhalten. Ich stelle mir ein bisschen so darauf ein, dass die Herausforderungen in den nächsten 2, 3, 5, 10 Jahren nicht weniger werden. Also ich muss auch sagen, wir sind ja die Nische in der Nische mit unseren Produktionsverfahren und mit unserer Spezialität an Ölen, die wir herstellen. Wir haben, ich finde es traurig, dass es so ist, aber wir haben seit 2019 oder wir haben um einiges weniger an Absatz als 2019. Es ist, die Menschen geben sowieso seit 20, 30 Jahren extrem wenig Geld für Lebensmittel aus im Vergleich zu früher. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind.
11,6% pro Haushaltseinkommen.
Ja, das ist ja Wahnsinn, oder? Mhm. Das, was wir in unseren Körper reintun, ist uns ein Zehntel von unserem Einkommen wert. Also mir schreckt das immer. Und es steht mir nicht zu, jetzt zu sagen, wer was kaufen soll. Aber der Konsument muss sich schon dessen bewusst sein, was er eigentlich für ein Entscheidungsträger ist. Und er ist nicht Opfer, sondern er darf sagen, wofür er sein Geld ausgibt. Weil ich kriege das immer wieder, das heißt, ja, das ist so teuer, das kann ich mir nicht leisten. Es gibt Leute, die sich gesunde Lebensmittel, Bio-Lebensmittel unter Umständen nicht leisten können. Aber die meisten Leute können sie sehr wohl leisten, denen ist halt einfach nur was anderes wichtiger. Und ich reite immer da ein bisschen drauf um und um, wo ich sage, du sag nicht, du kannst nicht, sondern sei ehrlich vor allem auch zu dir selber und sag, du willst nicht. Dir ist halt was anderes wichtiger, ist ja völlig legitim. Du fährst halt lieber wohin, du hast lieber, ich weiß nicht, wie viel Gewand im Kosten, ich nehme mich jetzt nicht aus, gell? Ja, werden einkaufen. Oder irgendwelche technischen Geräte, die immer modernst sein müssen, ist ja völlig okay. Aber dann sag nicht, du kannst nicht dir Bio-Lebensmittel leisten, du willst halt was anderes lieber tun. Und vor allem, das Ganze wird sicher einen Podcast darüber geben mit Verschwendung. Nicht? Wie viele Produkte, wie viele Lebensmittel werden weggeschmissen? Oder wie viel kaufe ich?
Nein, es gibt ja jetzt eine neue WWF-Studie, die haben es mit der BOKU zusammen gemacht, die ist vor kurzem veröffentlicht worden. Wir schmeißen pro Haushalt im Monat 100 Euro im Müll. Also das ist sogar gestiegen, weil die alten Zahlen waren im Jahr gerechnet 800 Euro. Das heißt, das sind jetzt eben 1200 Euro im Jahr, was man nur, was jeder Haushalt in Österreich quasi im Müll schmeißt. Und da denke ich mir, von mir aus, okay, ich muss ja nicht gleich alles, aber wenn man sagen, 200 Euro lässt sich nicht vermeiden, weil ich erlebe das bei mir selber mal daheim, dass du dann Salat anschaust und denkst, okay, passt, dann gebe ich jetzt auch lieber einen Sadel oder das Brot den Hähnen. Aber wenn ich sage, ein Tausender, wenn ich mir den erspare, da kann ich wahrscheinlich das ganze Jahr Bio kaufen, gell? Da kann ich mir die besten Lebensmittel kaufen. Ja. Und das sehen so viele nicht. Ja.
Geh einmal, ist es wurscht, welche Kette das es ist, aber geh einmal Fastfood essen mit zwei Kindern.
Was du da Geld ausgibst.
Und bei mir kostet halt ein halber Liter Leinöl, kostet, boah, bitte, lagert es mir jetzt nicht fest, aber 19,90. Mhm. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, gell? Sonst verzeiht es mir bitte. Aber da denke ich mir, da hast du Wochen was davon und wirklich was Wertvolles für dich. Mhm. Oder was wir manchmal auch so Diskussionen haben über das Kürbiskernöl, weißt du, ein Liter Kürbiskernöl kostet 24 Euro. Wie lang kannst du damit Salat machen? Mit 24 Euro kannst du gerade mal wahrscheinlich mit einer Person, also zu zweit zum Schachtelwirt essen gehen. Also da denke ich mir mal, wofür gebe ich es aus? Kauf da Eis an der Tankstelle.
Aber du musst jetzt auch lachen, weil wir arbeiten ja jetzt gerade am Kürbis und am Kürbiskernöl mit steirischen Kürbiskernöl zusammen. Und die sagen auch, dass der Absatz rückläufig ist, ja. Und führen das genauer auf diesen Grund zurück, dass die Leute sagen, ah, da spare ich ein bisschen was beim Kernöl. Und wo man ich dann denke, ja Wahnsinn, oder? Wenn ich, wie du richtig sagst, mit einem Liter Kernöl, ja, also wie viel Kernöl musst du da drüber schütten, weißt du, was ich meine? Das sind ja, da rede ich ja von Minimengen, was ich da am Tag brauche, ja. Aber wenn ich mir das nicht mehr da gönne, ja, für mich selber, ja, dass mir das ich nicht wert bin, dann denke ich mir, wo in was einer Welt leben, weißt du, wir eigentlich?
Nichts gegen Nahrungsergänzungsmittel. Ich nehme selber welche, ja. Aber vieles könnte man unter Umständen, ich lerne mich jetzt wieder weit aussehen, aber vielleicht wirklich mit einer gescheiten Ernährung kompensieren. Mhm. Und wenn man sich überlegt, was die kosten. Also ja, es ist, man muss sicher immer alles ganzheitlich betrachten, ja, aber dem Lebensmittel, nämlich jetzt wirklich den Lebensmittel, nicht den Nahrungsmittel, den Lebensmittel wieder einen Wert zu geben, das ist eine von meinen Grundaufgaben, die ich in der Ölmühle habe. Und ich meine, ich praktiziere das auch bei uns am Mittagstisch. Wir kochen ja jeden Tag frisch für die Mitarbeiter. Und da gibt es keine Dinge, die ich selber nicht essen möchte. Oder die wir kaufen auch nur so ein, wo wir sagen, der, das produziert, hat am meisten davon. Und ich sage, das ist halt einfach eine Lebenseinstellung, die man hat. Gell? Mhm. Und ja, und es gehört halt, das ist das, was wir essen, ist unser Motor. Also unser Motoröl, in meinem Fall passt das gut. Gell? Und da denke ich mir, fürs Auto, da ist es wurscht, wenn der, was würde man da rein? Keine Ahnung, was kostet so ein Motoröl, ein Liter?
Weiß ich jetzt leider auch nicht auswendig.
Aber da ist fast egal, weil da muss das Beste sein. Gell? Und dann eigene Motoröl, oder ist wurscht, ist jetzt, wer fürs Öl kein Geld ausgibt, gibt es ja für die anderen Lebensmittel auch nicht aus. Ja, da bin ich schon froh, dass es eine starke Community in Österreich gibt, die wirklich in das gleiche Feld hinein redet wie wir, wo es einfach echt um Wertschätzung von der Landwirtschaft geht, weil das sind die Urproduzenten und wo halt einfach auch Handwerk, so wie es dann hergestellt wird, geschätzt wird, ja.
Jetzt passt die Frage natürlich eh perfekt drauf, aber warum Bio? Du konntest das ja genauso konventionell machen, warst wahrscheinlich ein bisschen günstiger dadurch auch. Warum ist die Entscheidung auf Bio gefallen?
Ich kann nur sagen, warum nicht. Also es ist für mich ist ja die Bio-Landwirtschaft die ursprüngliche Landwirtschaft. Weil das mit ganze Kunstdünger zeigt, das ist erst nachher gekommen. Und eigentlich müsste ja das besonders ausgewiesen werden. Und warum Bio? Ich bin überzeugt davon, dass wir nur so länger auf der Erde weilen dürfen, als wir, wenn wir weiter durch die konventionelle Landwirtschaft unsere Felder ausbeuten. Und wobei ich auch gelernt habe, Bio bedeutet ja nicht automatisch, dass man Humusaufbau betreibt. Gell? Das ist ja gerade in unserer Gegend auch ganz ein wichtiger Faktor, Starkregen und so. Also ich fühle mich ja als Humusbotschafterin. Verstehe zwar kaum aus der Landwirtschaft, aber ich weiß, dass Humus wichtig ist. Ich verstehe von der Landwirtschaft, was rauskommt. Gell? Ich weiß, welchen Kern wir brauchen, was quasi das, wie es dazu kommt, das ist etwas, da ist, überlasse ich den Fachleuten daheim in der Landwirtschaft. Aber ja, auf die Frage zurückzukommen, warum nicht Bio? Das ist, also.
Nein, ich bin zufrieden mit der Antwort. Ja. Aber ich glaube nur, man muss einfach auch an der Stelle fragen, weil ich finde es immer wieder spannend. Es gibt eben die Totalen, so wie du jetzt, die was sagen, ich mache alles Bio, und dann gibt es wieder welche, die sagen, nein, für mich ist das genau das Gleiche, wenn ich es konventionell mache. Und darum stelle ich oft gern die Frage und sage, okay, warum entscheidet sich der oder der für Bio oder die anderen gegen Bio? Ja?
Ich muss da aber dazu sagen, ich mache, das müssen wir uns jetzt überlegen, aber ich mache. Ich habe auch noch Ware aus konventioneller Landwirtschaft. Aber das sind Rohstoffe, die ich unmittelbar aus der Gegend kriege. Und wir haben zum Beispiel Walnussöl bei uns da. Wir kriegen 10 bis 15 Tonnen Walnüsse aus der Gegend. Mhm. Aber der Walnuss ist ein Hausbaum. Ich glaube, das liegt daran, weil der Walnussbaum einfach auch derjenige ist, der Insekten und so abgehalten hat. So wie ein Zwetschgenbaum oder. Es ist einfach bei jedem Haus ist früher ein Walnussbaum gestanden. Und die Walnüsse sind ja auch eine ganz starke Energiequelle. Und ich liebe diesen Anblick, das fängt so im Dezember an, geht so bis Februar, März in etwa, wenn dann die Leute zu uns mit den Kübeln kommen, mit den Nüssen drinnen und die bei uns zum Öl umtauschen lassen. Und das ist, finde ich, der biologischste Walnusskern, den es schlechthin gibt. Aber niemand hat seinen Hausbaum biozertifiziert. Jetzt kann ich die Walnuss gar nicht als Bioöl verkaufen. Es ist quasi aus Wildsammlung. Aber, und das haben wir bei den Kürbiskernen, haben wir das Beispiel zum Beispiel auch. Also, wir haben noch Klassiköle, nennen wir es, im Programm. Aber beim Händler draußen zum Beispiel oder auch bei uns auf der Website kriegst du nur mehr Bioöle. Weil dadurch einfach auch für mich sehr viel an Basisarbeit geschaffen ist und an Basiskommunikation.
Du hast jetzt was gesagt, spannend, das habe ich noch nie gehört. Also ein Walnussbaum hält Insekten ab, oder wie?
Das ist meine Schlussfolgerung, warum es nicht mehr gegeben hat. Weil wo steht der Walnussbaum? Relativ glatt beim Haus nehmen. Und drunter hast du bei den alten Bäumen auch immer Bangerl gesehen. Mhm. Also Tisch und Bank. Mhm. Und ich schätze mal, dass das halt einfach etwas war, wo man sich einerseits natürlich den Schatten gesucht hat, aber halt auch diese. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Blut geht, gell? Aber ich bin ja in Gelsen, ich bin quasi wie ein Gelsenstecker, weil sie kommen zu mir und lassen die in Ruhe. Also, und ja.
Also dich lassen sie in Ruhe, oder?
Nein.
Zu dir kämen
sie. Ich bin der Gelsenstecker für andere. Sprich, wenn du mit mir wo bist, hast du Ruhe, weil sie sind neben mir.
Nein, es ist spannend, ich weiß wirklich nicht, woran das liegt, weil ich habe genau das andere. Ja. Mich lassen sie immer in Ruhe. Ja,
ja schön.
Aber ich weiß nicht,
dann
warum.
Bist du mir ein guter Gesellschaft.
Ja, mich mengen sie irgendwie nicht so. Ja,
ja,
also ich habe da nicht so ein Problem. Ja, ja, spannend. Ja, also das heißt, diese Klassiköle habt ihr, aber die muss man dann direkt bänken, da quasi.
Die gibt es nur da im Laden. Ja.
Die gibt es nur da im Laden, okay. 100 Jahre, das heißt, wie schaut es mit der nächsten Generation aus, Julia? Geht es weiter nach 100 Jahren?
Ich habe einen Sohn, ja. Ob er es machen wird, weiß ich noch nicht. Der hat jetzt gerade erst einmal Erstkommunion gehabt. Ich meine, er redet davon, nicht? Weil er hat schon so Sprüche losgelassen, wie wenn er mal Chef ist in der Ölmühle, ob ich dann auch noch immer so viel mitrede wie jetzt. Er hat aber für das schon eine Lösung, weil er will einen Bauernhof haben. Ich habe dann zu ihm gesagt, das finde ich wunderbar, weil du kannst mit der Natur leben. Du hast so diesen Wechsel der Jahreszeiten. Es gibt quasi einen Winter, wo vielleicht ein bisschen weniger ist als früher, wo dann wieder mehr kommt und so. Aber wenn du halt Tiere hast, dann musst du halt auch 7 Tage die Woche arbeiten. Er schaut mir an und sagt, Mama, das ist kein Problem, weil ich bin in der Ölmühle und du bist am Bauernhof. Also er hat quasi für das Thema, das jetzt viel mitredet, schon eine Lösung. Schauen wir mal. Also ich habe genug Betriebe erlebt, die quasi aus einer hohen Verantwortung heraus weitergeführt wurden von der nächsten Generation. Und nicht alle haben das Glück gehabt, so wie ich, dass sie wirklich so in das eingewachsen sind und das so zu ihren gemacht haben. Manche haben das wirklich nur als Pflichtbewusstsein gemacht und das ist nicht gut. Also wenn du deiner Bestimmung nicht entsprichst, dann wirst du auch nicht erfolgreich und glücklich sein. Und ich habe keine Ahnung. Also er ist sehr redegewandt, er ist sehr zahlenaffin. Er ist auch, wie man bei uns sagt, in Steiermark horglich oder gaumensensibel. Er ist sicher ein super Verkoster. Ob er das einmal angehen wird, ich lasse es ihm frei. So entspannt bin ich jetzt. Gell? Schauen wir mal, wie es ist, wenn er 20 Jahre alt ist und ich dann dementsprechend schon eigentlich im Pensionsalter, aber ich lasse das auf mich zukommen.
Ja, aber ich glaube, es geht darum, oder, dass man die Begeisterung in die Kinder weckt. Ich glaube, genau um das geht es und das traue ich dir sicher zu, dass du das schaffst. Ich habe das bei meinen 3 Töchtern gesehen. Wie gesagt, meine Älteste ist auch immer die Hofübernehmerin und da war von Kind weg schon so eine Freude und so eine Begeisterung da und wie die jetzt daheim schon überall sie verwirklichen anfängt, ja. Das ist schon schön. Und ich glaube, was du angesprochen hast, ich glaube, dass das generell auf bei vielen landwirtschaftlichen Betrieben das Problem ist. Das, was ich halt feststelle, dass auch zum Beispiel viele Bauern waren, sind, die vielleicht gar nicht Bauern werden wollten, ja, weil vielleicht der ältere Sohn verunglückt ist oder weiß keiner wollte und dann tust du es irgendwann und jetzt sind es halt so 50, Mitte 50 und die führen dann sehr viele Stellvertreterkriege, wo dann gegen Gott und die Welt geschimpft wird und in Wahrheit ist es nur eigener Frust, weil sie was machen das ganze Leben, was sie nicht tun wollten. Ja. Und ich glaube, das muss ja jeder für sich auch draufkommen, dass du immer wieder dich hinterfragst, taugt mir das, was ich tue, ja, weil dann geht es dir gut, ja, wenn es dich anzipft und jeden Tag in die Arbeit gehen. Das ist nicht gut, ja.
Ich meine, gerade wenn du jetzt Unternehmer bist, ist es ja klasse, sage ich mal, weil im Prinzip kannst du ja die Arbeit aussuchen, was dir taugt, wenn du den Rest passend delegiert hast. Nicht? trotzdem, es muss da schon auch liegen, weil ich meine, mir glaubt das keiner, aber ich bin ja eigentlich ein introvertiertes Wesen.
Ja. Glaube ich da jetzt auch nicht, ja.
Genau. Ich habe es halt müssen lernen. Was heißt müssen, aber ich wollte es halt auch lernen, weil es hilft nichts. Ich bin an der Speerspitze und ich bin derjenige, der angeredet wird und die halt einfach auch, ja, manchmal Dinge verteidigen muss, aber die halt einfach auch Dinge initiiert und das geht nicht, indem ich mich verstecke. Und ich habe es gelernt, ich will jetzt nicht sagen, ich habe es gelernt zu lieben, was ich tue, aber ich habe schon auch meine Bresel gehabt. Also für mich war das nicht so einfach. Mein Papa, der ist jetzt leider schon mittlerweile 20 Jahre verstorben, der war so alt, wie ich jetzt gerade bin. Das ist ja wirklich krass, wenn ich mir das so überlege. Aber mein Papa war ein sehr charismatischer Mensch. Der hat mit jedem reden können, wurscht welches Bildungsniveau, wurscht wo die Leute herkommen sind. Und davon habe ich natürlich viel gelernt. Aber er war halt auch so, ich sage mal, everybody's darling, wie man so schön sagt. Und dann als junge Frau hinten nachher, gell, da habe ich auch müssen meine eigenen Fußstapfen erst finden. Also nicht in seinen, wie sagt man da, nicht in seinen Fußstapfen wandeln, sondern meine eigenen Spuren ziehen. Und es ist, ja, bei mir hat sich was ergeben, was ich eigentlich gar nicht so beabsichtigt gehabt habe. Aber wir haben erst 2006 verstorben und 2007 habe ich so unseren kompletten Markenauftritt überarbeitet, weil wir hatten damals ganz stark diese 2 Linien, einmal diese Klassiköle, konventionelle und einmal Bio. Aber man hat sie eigentlich nur aufgrund eines grünen Punktes unterscheidet auf der Flasche. Gell? Und das ist halt für den Konsumenten schon schwierig. Unabhängig davon, dass die meisten ausgegangen sind, Pfandler ist Bier. Und so war ich echt in der Situation, dass ich gesagt habe, ich muss da jetzt wirklich ganz eine klare Unterscheidung treffen. Und habe mir damals eben die Agentur geholt, mit Peter Schmidt arbeite ich jetzt immer noch zusammen, der ist jetzt sogar Marketingleiter bei mir im Unternehmen. Und durch dieses komplette Austauschen, gell, einerseits war ich natürlich nervös, weil dass die Leute das da kennen, ich habe das vorher erzählt mit der Großmutter, ne, die gefragt hat, ob es jetzt die Firma machen, wie geht, wo ich dann so großgeschaut geworden bin. Und das war eigentlich im Nachhinein betrachtet, ich habe das währenddessen gar nicht mitgekriegt, aber im Nachhinein betrachtet war das fast ein bisschen so wie eine Metamorphose. Und dadurch ist halt das Unternehmen Robert Pfandl, das ich weitergeführt habe, dann meins geworden. Und dann habe ich die Entscheidungen getroffen, so wie ich es wollte und nicht, wie ich mir gedacht habe, wie war es ein Papa jetzt recht. Und das hört sich eigentlich ganz einfach an, gell? Aber es ist trotzdem, ich war so ein Papa-Dirndl. Ich war eine, die immer im Hintergrund war, weil er war draußen. Ich habe mit 2 Ohren telefonieren können, weil er war so einer, der hat irgendwas geredet. War aber auch am Telefon. Dann ist er rausgegangen beim Büro und hat mir nicht erzählt, was zum Tun ist, aber es war zum Erledigen. Also sprich, ich war die perfekte Assistentin für ihn. Nur selber habe ich sowas, so jemanden dann ja nicht gehabt. Und das alles dann irgendwie so auf Schiene zu bringen, das waren schon spannende Zeiten, muss ich sagen, ja.
Aber ich darf dir gratulieren, du bist eine starke Unternehmerin geworden, eine starke Persönlichkeit. Voll schön, wenn man dich da heute erlebt, wie du den Laden schmeißt sozusagen. Ja. Nein, wirklich, das ist schon. Und ab und zu, glaube ich, braucht es aber dann genauso oft schwierige Situationen, um zu seiner eigenen Stärke zu finden. Ich glaube, wenn immer alles nur so wie auf Butter läuft, entwickelst du ja gar nicht diese Fähigkeiten und Kompetenzen. Du hast es entwickelt. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir uns um dich und um die Ölmühle Pfandler keine Sorgen machen. Auch wenn die Zeiten herausfordernd sind, da brauchen wir gar nicht reden. Aber das geht jetzt gerade jedem so. Und ich höre viele, die sagen, wann wird es wieder so, wie es gewesen ist? Ich glaube, das wird es nicht mehr werden.
Nein, das wird es gar nicht, wird nicht.
Die Jahr 2019 werden wir nie mehr einfach jetzt so weiterschreiben können. Und das, was mich aber total beruhigt in der Situation ist, 2018, 2019 haben die Leute gleich gejammert wie jetzt. Obwohl das eigentlich Top-Jahre waren, wenn wir jetzt zurückschauen. Mhm. Ja. Und trotzdem waren die Leute am Sudern und unzufrieden. Und das konnte noch besser sein und das konnte noch besser sein. Die Leute jammern immer. Ja. Und du musst immer schauen. Also ich glaube, das ist einfach menschlich. Und letztendlich glaube ich, dass auch alles in Wellen passiert. Also ich glaube auch, dass wieder die Zeit kommt, wo die Leute wieder mehr auf Qualität schauen, wieder mehr auf Regionalität schauen, wo das wieder mehr Wert hat. Jetzt sind halt gerade mal wieder harte Jahre, wo halt der Preis im Vordergrund steht. Aber ich glaube, das wird wieder anders werden. Ja. Wie lange die Phasen dauern, wissen wir nicht.
Ja, ich denke, es ist einfach auch eine Haltung, wie man agiert und ob man immer nur Probleme sieht. Ich meine, zwischendurch sehe ich ja auch Probleme. Also ich bin ja auch keine, die Scheuklappen aufhat. Aber es ist ja, wie du vorher gesagt hast, mit jeder Herausforderung, die passiert oder mit jedem Problem, das auftaucht, du kannst in dem verharren und sudern und jammern. Ja, das tue ich zwischendurch auch. Das brauchst du manchmal auch, um dich quasi zu konsolidieren. Aber ich bin ja eine Sprechdenkerin. Ich erzähle das oft auch. Und durchs Erzählen komme ich oft auch auf die Lösung. Gell? Und was, glaube ich, das Um und Auf ist, ist dieses immer eine Lösung suchen. Und ich scheue mich auch nicht zuzugeben, was ich kann, was ich nicht kann. Und dann suche ich mir Hilfe. Und mag schon sein, dass du vielleicht nicht die passende Hilfe kriegst, aber dann suche ich mir eine andere Hilfe. Und so einfach immer voranzugehen und einfach wirklich nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern weiter tun. Also,
Weiter tun. Und ein kurzes Wohl, wenn es laut drüber da.
Ja, genau, das ist mal die Voraussetzung. Das läuft wie geschmiert.
Genau, jetzt haben wir einen Punkt. Ich sage danke. Danke, Julia, dass wir da sein haben dürfen. Danke für das wundervolle Gespräch. Auf weitere 100 Jahre, würde ich sagen. Dazu weiter, alle zusammen. Vor allem auch deinen Buben nachher. Schau, dass du den Zuhörer kriegst. Dann wird das schon. Und viel Erfolg. Und danke auch an Enk fürs Zuhören, fürs Wieder dabei sein bei dieser Podcast-Folge. Und ja, unser Slogan, wer nichts weiß, muss alles essen. Der kommt ja gerade bei so einem schönen Podcast wieder richtig schön zum Vorschein. Weil da weiß man wieder, warum dass man das Ganze tut. Danke, Julia, dass ich bei dir sein konnte.
Dankeschön.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.